Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Sprechexzellenz-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder hier gelandet seid. Und insofern hoffe ich ganz doll, dass die erste Folge euch gefallen hat und gehe jetzt einfach mal davon aus, dass euch auch diese Folge gefallen wird, die es inhaltlich auch nochmal in sich hat. Ich möchte nämlich gerne ein zweites gewichtiges Wort in die Runde werfen mit dem Titel: Ein Sprecher dient nicht zuerst sich selbst, sondern dem Sinn, dem Text und dem Menschen, der ihm zuhört. Und über diesen einen Satz möchte ich heute mit euch etwas länger sprechen. Und zwar ist der für mich zu einer Art innerem Maßstab des Sprechens geworden. Ich persönlich halte diesen Satz nicht nur für eine sehr hübsche Formulierung oder eine aussagekräftige Formulierung und auch nicht für eine persönliche Zierde. Eine Zierde, die man vielleicht einem künstlerischen Beruf irgendwie anheftet. Ich persönlich halte ihn tatsächlich für eine Art Grundfrage des Sprechens an sich. Denn es entscheidet sich doch in diesem Satz, ob ein Mensch Sprechen als Bühne für das eigene Ego benutzt oder ob dieser Mensch begreift, dass ihm in jedem gutem Sprechen etwas sehr, sehr Wertvolles anvertraut wird. Etwas anvertraut wird, das letztlich immer größer ist als er selbst. Gerade in unserer Zeit. In unserer Zeit, in der wir leben, in der Selbstdarstellung zur Normalität geworden ist. Leider sehr konform. Gerade in dieser Zeit scheint mir dieses besonders wichtig. Wir leben in einer Kultur, in der Menschen gelernt haben, sich zu zeigen. Ja, vorteilhaft oder nicht so vorteilhaft. Sich aber auch zu positionieren, zu vermarkten und sich auszudrücken. Das ist natürlich an sich überhaupt nicht verwerflich. Jeder nutzt seine Chancen, die er hat, und bringt damit auch ein Bedürfnis zur Geltung. Aber es bringt auch eine Gefahr mit sich. Es verführt dazu, eben auch unseren wunderbaren Beruf des Sprechers vor allem als eine Gelegenheit zu begreifen, sich selbst vielleicht zu überpräsentieren. Dann wird nämlich die Stimme unser Mittel zum Sprechen, dann wird dieses Mittel zu einer Profilbildung benutzt, die, glaube ich, nicht immer dem Sprechen Gewicht gibt und dem Sprechen gerecht wird. Der Text, den man spricht, wird heute zu gerne zu einer Art oberflächlichem Material. Und der Hörer wird zum Publikum. Und letztlich wird das Sprechen dadurch seinem eigentlichen Rang enthoben. Denn ich denke, der Sprecher steht, wenn er seinen Beruf echt und ernst nimmt, nicht im Zentrum dessen, was er tut. Er muss dahinter stehen. Aber sich in den Zentrum zu stellen, das ist, glaube ich, der falsche Weg. Der Sprecher steht in einer, sagen wir mal, auf jeden Fall vermittelnden, sicherlich auch in einer Art dienenden, aber auf jeden Fall in einer sehr verantwortungsvollen Position. Klar, jetzt können wir wieder auf das Thema Unterwürfigkeit kommen, aber das bedeutet es, glaube ich, nicht. Es bedeutet auch nicht irgendwie eine Art Selbstverleugnung, dass man sich selbst immer aus dem Gelesenen, aus dem gesprochenen Wort herausnimmt, sondern es bedeutet, glaube ich, was viel Anspruchsvolleres. Nämlich, dass der Sprecher bereit ist, sich in den Dienst einer Sache zu stellen, die seine Fähigkeiten braucht, aber nicht seine Eitelkeit. Der erste Dienst gilt immer dem Sinn. Das ist keineswegs selbstverständlich. Gerade heutzutage nicht. Denn viele Menschen meinen, es genügt, einen Text flüssig zu erfassen, ihn zu gliedern und dann auch ansprechend wiederzugeben. Aber der Sinn eines Textes liegt nicht einfach offen auf der Oberfläche herum. Ein Text hat Richtung, ein Text hat immer Gewicht, er hat eine Architektur. und repräsentiert auch eine bestimmte Art von Denken. Natürlich kann ich Wörter lesen und den Sinn völlig verfehlen. Natürlich gibt es viele Menschen um uns herum, die Sätze, auch komplizierte Sätze, korrekt sprechen können. Und doch geht dieses Sprechen am innersten Anliegen des Textes vorbei. Dem Sinn zu dienen heißt deshalb, sich nicht nur mit dem Offensichtlichen des Textes zu begnügen. Es heißt zu fragen, wohin will denn dieser Text? Was steht hier vielleicht auf dem Spiel? Was ist die innerste Bedeutung des Satzes? Jeder ernstzunehmende Text trägt ja nicht nur Inhalt, sondern auch eine Absicht in sich. Gar nicht im manipulativen Sinn gemeint, sondern als eine geistige Bewegung. Der Text will in den allermeisten Fällen etwas entfalten, etwas klären, etwas aufbrechen. Und genau das muss ein Sprecher spüren, bevor er überhaupt beginnt, seine Stimme dafür zu nutzen. Denn wenn der Sprecher das nicht tut, geschieht etwas ganz besonders Entscheidendes. Er spricht zwar, aber er dient in Wahrheit oftmals nur sich selbst. Er macht dann aus dem Text eine, sagen wir, Gelegenheit. Eine Gelegenheit, seinen Klang, seine Routine, seine Virtuosität oder etwas anderes zu einer Geltung zu bringen. Und das mag vielleicht äußerlich beeindruckend sein und wirken, aber es ist kein Dienst am Sinn. Es ist, sagen wir, sogar vielleicht die Aneignung eines fremden Gedankens für den eigenen Auftritt. Dem Sinn des Textes zu dienen, verlangt daher eine ganz bestimmte Form auch von persönlicher Bescheidenheit, aber eben auch eine sehr hohe geistige Disziplin. Ein Sprecher muss bereit sein, einen Gedanken ernster zu nehmen als seinen spontanen Ausdrucksimpuls. Er muss sich auch führen lassen von der inneren Logik des Gesagten, nicht bloß von seinem Bedürfnis nach sofortiger Wirkung. Und das ist oft viel, viel schwerer, als es klingt. Denn der Sprecher ist ja nicht nur ein geistiges, sondern vielleicht auch leider manchmal ein sinnliches Wesen. Er hört seinen Klang, man spürt ja seinen Atem. Man merkt die Reaktion des Raumes, wenn man eine Lesung macht. Man registriert völlig unbewusst, was ankommt und was nicht beim Publikum. Wenn ich im Studio stehe, sieht es natürlich etwas anderes aus. Gerade deshalb braucht er ein sehr starkes Maß, ein Maß an Erkenntnisfähigkeit. Sonst verliert er den Sinn an den Reiz des Effekts. Der zweite Sinn, der zweite Dienst, den wir zu erfüllen haben, gilt dem Text. Auch das klingt vielleicht einfacher, als es ist. Denn ein Text ist nicht nur ein Träger von irgendwelchen Sinnhaftigkeiten. Ein Text ist immer Form. Er ist gebaut. Er hat Gestalt. Das ist pro Autor natürlich immer unterschiedlich. Aber seine Sätze und die Worte sind nicht zufällig gesetzt, so wie sie eben gesetzt und geschrieben sind. Ein Einschub zum Beispiel verändert den Atem eines Gedankens. Eine Pause verändert zum Beispiel die Würde eines Satzes. Ein langer Satz verlangt eine andere innere Tragfähigkeit als ein kurzer. Ein Komma, dieser kleine Fliegenschiss, den wir manchmal verteufeln, weil so viele in diesem Text vorkommen. Ein Komma ist nicht bloß eine Art technisches Zeichen, sondern oft eine ganz bestimmte Denkbewegung. Und ein Punkt ist auch nicht nur ein Abschluss. Ein Punkt kann Haltung sein. Eine Wiederholung ist nicht automatisch langweilig und redundant, sondern kann Verdichtung, Beharren oder auch Erschöpfung sein. Wer einem Text wirklich dienen will, muss also die Form lesen können. Mich persönlich, muss ich sagen, erschüttert immer wieder, wie grob viele Menschen, die lesen, mit Texten umgehen, obwohl sie diese professionell sprechen. Viel zu oft wird Sprache wie Material behandelt, dass man irgendwie glätten, kürzen, emotional aufladen oder irgendwie umformen kann. Gewiss, es gibt Freiheiten, die müssen wir uns auch nehmen. Und automatisch, wenn ich spreche, wenn ihr sprecht, nehmen wir uns immer unsere Ausdrucksfreiheiten. Das ist auch gut so. Es gibt Interpretationsräume. Und kein ernsthafter Mensch will eine völlig mechanische Texttreue. Aber es gibt eben auch Grenzen. Und diese Grenzen haben wir mit Respekt zu beachten. Ein Text ist nicht der Rohstoff des Sprechers. Er ist die ihm anvertraute Gestalt eines Gedankens, eines Erlebens, einer gewissen poetischen Form. Wer ihn spricht, übernimmt Verantwortung für dessen Gestalt. Dem Text dienen heißt deshalb nicht, ihn irgendwie wie ein Sklave oder so zu verwalten, sondern es heißt, seine Eigenart zu achten. Manche Texte wollen getragen werden. Manche wollen intensiver gesprochen werden. Manche brauchen vielleicht Kantigkeit oder Zärtlichkeit. Manche dürfen auch in gewisser Weise geglättet werden, weil ihre Kraft vielleicht in einer bestimmten Aggressivität liegt. Andere Texte, können wir vielleicht sagen, sterben sofort, wenn man sie mit zu viel Gewicht belädt. Ein Sprecher, der dem Text dient, der liest nicht nur, was da steht. Er erkennt, welche Art von Loyalität dieser Text verlangt. Und es geht dabei nicht nur um Literatur. Es gilt ebenso für sachliche Dinge, die wir einlesen. Für Essays, für Reden, für fachliche Texte oder auch sogar alltägliche Formulierungen. Und überall, wo Sprache eine gewisse Form annimmt, kann man ihr gerecht werden oder sie auch misshandeln. Und dieses Wort misshandeln verwende ich schon bewusst. Denn ein Text kann tatsächlich misshandelt werden. Nicht nur durch eine falsche Aussprache oder grobe grammatikalische Fehler, die man einbaut, sondern auch durch eine Form des Sprechens, die seine innere Maßhaltung verletzt. Nämlich, wenn ein Gedanke pathetisch aufgetürmt wird, ist das vielleicht eine Verfehlung, weil es im Text vielleicht nicht so verankert ist. Und wenn ein sehr ernster Text geschniegelt, geglättet und konsumhaft gemacht wird, dann ist das genauso eine Verfehlung, weil der Text und der Sinn des Textes eben anders ist. Man kann einem Text tatsächlich auch Gewalt antun, ohne ein einziges Wort zu verändern. Der dritte Dienst gilt dem Menschen, der zuhört. Und das ist der Punkt, der heute tatsächlich meiner Ansicht nach viel zu oft vernachlässigt wird. Denn der Hörer ist nicht bloß Empfänger einer Leistung. Der Hörer ist ein Mensch mit Wahrnehmung, mit einem Zeitgefühl, mit geschmacklichen persönlichen Grenzen, mit Hoffnung, aber auch mit Intelligenz und mit dem Recht auf eine sprachliche Würde. Wer spricht, greift, und dessen müssen wir uns immer bewusst sein, wer spricht, wer liest, greift in das Innere eines anderen ein. Nicht jetzt unbedingt brutal körperlich, nicht irgendwie mechanisch oder was dessen Lebenslauf anbelangt, aber doch in einer Form ganz real. Weil meine Sprache, die ich spreche, meine Worte, die ich lese, betreten den Lebensraum des Hörers. Sie fordern Aufmerksamkeit, erzeugt Atmosphäre und wir lenken Bilder, wir beeinflussen das Tempo und so weiter. Und gerade deshalb ist Sprechen niemals neutral. Es hat immer auch eine zwischenmenschliche Ethik. Dem Hörer zu dienen heißt also nicht, ihm nach dem Mund zu reden, eine ganz große Gefahr. Es heißt auch nicht, gefällig zu werden, die andere Gefahr. Es heißt vielmehr, den Hörer als Menschen ernst zu nehmen, ihn aber auch nicht zu überfahren, ihn wiederum ein Aber nicht zu manipulieren, ihn nicht mit meiner persönlichen Stimmkunst zu überfahren, ihn aber auch nicht mit einer Interpretation zu bedrängen oder den Raum des Hörers kleiner zu machen, als er sein müsste. Ein reifer Sprecher weiß, zuhören ist immer auch Arbeit. Und genau deshalb muss gesprochenes Wort einerseits hörbar und gleichzeitig nachvollziehbar, rhythmisch sein und noch ein Aber innerlich geordnet sein. Nicht banal, aber eben zugänglich. Nicht simplifiziert, aber eben verantwortungsvoll geführt. Ein Sprecher, der dem Hörer dient, weiß, dass der andere einen Weg mitgehen muss. Dieser Sprecher weiß, dass ein Satz im Hörer erst richtig ankommt oder, sagen wir, sich entfaltet und auch gleichzeitig, dass der verarbeitet werden muss, bevor er richtig im Hörer angekommen ist. Und das ist ein Respekt der Zeit, vielleicht auch der Lebenszeit des Hörers. Ein Sprecher, der das bedient, der respektiert die Tatsache, dass ein Mensch beim Zuhören im besten Fall nicht bloß konsumiert, sondern mitarbeitet. Genau deshalb hat gutes Sprechen auch immer etwas, sagen wir, nennen wir es, Gastfreundschaft zu tun. Ich finde, es ist eigentlich ein total schönes Bild, weil wer spricht, öffnet nicht nur den Mund, sondern im wahrsten Sinne des Wortes einen Resonanzraum. Die Frage für mich als Sprecher muss dann sein, was für ein Raum ist das denn? Jetzt kommen wir zum Anfang zurück. Ist in diesem Raum Eitelkeit zu Hause? Oder übe ich Druck aus? Oder ist es ein Raum, in dem ein anderer Mensch sich orientieren kann? Indem er was erfahren wird oder indem er komplett vereinnahmt wird. Und das sollte nicht der Fall sein. Und diese Frage ist für mich keineswegs nebensächlich. Wie in der ersten Folge möchte ich das nochmal wiederholen. Diese Frage gehört zum Ethos des Sprechers. Ein guter Sprecher ist in gewisser Weise immer ein guter Gastgeber. Und zwar für Sinn und Bedeutung. Er lädt den Hörer ein, aber er nötigt ihn nicht. Und ich glaube, wenn man das alles zusammennimmt und reflektiert, dann wird sehr deutlich, dass der Beruf des Sprechers sehr viel weniger mit Selbstinszenierung zu tun hat, als viele glauben. Natürlich, logischerweise, bringt jeder von uns, der spricht, seine Persönlichkeit ein, seine Biografie, seine Klangfarbe, Temperament, die Sensitivität, die Erfahrung und vieles mehr. All das wird nie verschwinden und das darf auch nicht verschwinden. Aber es muss dem Text gegenüber geordnet sein. Es muss reflektiert sein. Es muss, glaube ich, in eine Art dienende Form überführt werden. Der Sprecher, der darf nicht zu sehr zurücktreten, dann wird er neutral und sachlich und ausdruckslos, aber er darf sich auch nicht zum heimlichen König des Ganzen machen. Und genau hier liegt wieder eine sehr fortgeschrittene Reife. Denn erfahrungsgemäß fragt sich ein unreifer Sprecher sehr, sehr häufig, was er aus dem Text machen kann. Ein reiferer Sprecher fragt sich häufig, was der Text, der Sinn und der Hörer gleichzeitig von ihm brauchen. Und das ist ein völlig anderes Verhältnis zu unserer Arbeit. Denn plötzlich geht es weniger darum, sich selbst zu beweisen. Also was man zum Beispiel aus einem Text machen kann. Es geht eher darum, etwas Angemessenes zu tragen. Und dieses Tragen verlangt Disziplin. Und diese Disziplin müssen wir als Sprecher auch ertragen können. Denn es verlangt Disziplin und nicht zu wenig. Es verlangt die Bereitschaft, auf manche naheliegende Wirkung, die wir vielleicht gerne drin hätten, zu verzichten, um eben eine tiefere textliche Stimmigkeit zu erreichen. Professionelle Sprecher stellen sich diese Frage aber gerne auch noch einmal zugespitzter. Denn mit zunehmender Professionalität verfügen wir über Mittel und wir können eine subtile Spannung erzeugen, eine intime Nähe herstellen oder auch eine ganz bestimmte Intensität gestalten, auf manchmal sehr verschlungenen Wegen. Und je größer dieses Können ist, desto größer ist manchmal auch die Versuchung, dass man es missbraucht. Das gilt für die Schauspielbühne, für die Lesebühne, aber auch für das Hörbuch oder den Podcast oder auch einen Vortrag. Man kann die Stimme führen, aber man kann mit ihr eben auch verführen, und zwar in einem negativen Sinn, dass wir mit der Stimme dominieren oder tatsächlich auch so übertreiben, dass es fast schon betäubend wird. Deshalb braucht unser Können immer ein Maß und ein gutes Ethos. Ansonsten wird die schönste Virtuosität wirklich schräg und auch, können wir sagen, unerquicklich. Ich glaube, dass eben die größte Versuchung des Sprechers gar nicht im ganz groben Effekt liegt, sondern in einem etwas viel feineren, und zwar in der stillen Selbstbezogenheit. In diesem Raum bemerkten Inneren, in dem ein Mensch während des Sprechens mehr mit sich selbst beschäftigt ist, als mit dem, was er spricht. Nämlich, wie wirke ich gerade, wie klingt das, komme ich an und so weiter. Diese Fähigkeit zur Selbstbeobachtung ist wichtig. Sie ist auch verständlich. Aber sie ist künstlerisch gesehen auch wirklich ein gefährlicher Begleiter, denn sie verschiebt das Zentrum. Und sobald dieses Aufmerksamkeitszentrum verrutscht, wird Sprache eben unruhig und unstrukturiert. Es ist vielleicht nicht immer äußerlich sofort merkbar, aber innerlich. Innerlich fehlt dann eine Art Lauterkeit, die der Hörer meistens unbewusst wahrnimmt. Genau darum gehört zum Ethos des Sprechers auch eben diese Kunst des Zurücktretens. Nicht als Geste oder als innere Haltung oder so. Ich muss bereit sein, mich nicht ständig selbst zu kontrollieren und meine Wirkung zu kontrollieren. Ich muss zulassen lernen, dass nicht mein Klang, sondern dass die Sache im Zentrum steht. Auch wenn ich ein Durchgangsort für diese Sache bin. Ich muss es aushalten lernen, dass die Größe eines Moments nicht in meiner persönlichen Darstellung liegt, sondern, wer weiß, vielleicht gerade in einer ganz bestimmten Schlichtheit, die mich persönlich weniger glänzen lässt, aber das Produkt, nämlich das gesprochene Wort, umso mehr. Und das ist ganz, ganz anspruchsvoll, denn es widerspricht einem gewissen künstlerischen, narzisstischen Teil in vielen Menschen. Wenn ich das erreicht habe, dann habe ich auch die Würde des Berufs respektiert. Vielleicht kann man auch sogar sagen, ein Sprecher ist ein Treuhänder. Ihm wird vorübergehend etwas übergeben. Ein Gedanke, ein Text, eine Stimmung, eine Geschichte, ein Gedicht und so weiter. Und er hat die Aufgabe, genau dieses anvertraute Gut nicht zu entstellen. Er darf es natürlich beleben, bewahren. Ja, er darf es sogar formen, aber er darf es nicht für sich selbst kaputt machen. Die Stimme ist zwar unser Ausdrucksmittel, aber in diesem Fall ist die Stimme nicht unser Eigentum, sondern ein Werkzeug innerhalb unserer sprecherischen Verantwortung. Für mich hängt dann auch daran die Frage nach Wahrheit. Nicht im absoluten oder im philosophischen Sinne, sondern im praktischen Sinn des Sprechens. Wahrheit im Sprechen heißt für mich nicht, dass jeder Satz objektiv endgültig wäre, weil wir ihn in jeder Lesung, in jeder Aufnahme wieder variieren werden. Wahrheit heißt hier etwas Schlichteres, aber auch zugleich Anspruchsvolleres. Dass zwischen dem, was gelesen, gesprochen und gesagt werden soll, die Form, in der es gesagt wird, steht. Und dass das, was der Hörer davon empfangen kann, dass das wichtig ist. Ein Sprecher dient der Wahrheit, indem er diese drei Ebenen nicht gegeneinander ausspielt. Der Sprecher verrät den Text nicht. Im besten Fall macht er aus dem Sinn kein Gebäude für seine Selbstinszenierung, sondern dient als Passage. Warum mich große Sprecher häufig weniger durch ihren Klang beeindrucken als durch ihre sprecherische Haltung? Das ist vielleicht der Grund. Es gibt logischerweise immer wieder Klänge und Stimmen, die wir nie vergessen. Aber das Bleibende, was im Ohr, im Herzen, im Kopf bleibt, liegt nicht oft in der Schönheit der Sprache, sondern manchmal in einer ganz seltsamen, komischen Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit. Man spürt bei manchen Sprechern, dieser Mensch will mehr aus dem Text machen, als er liegt. Aber er will auch nicht weniger draus machen, als möglich ist. Er hat Respekt, aber keine Angst. Er hat eine Form, aber keine Eitelkeit. Und genau diese Balance ist selten. Wer in dieser Balance spricht, übt im Grunde genommen eine Form von Gerechtigkeit aus. Gerechtigkeit gegenüber dem Sinn, indem er ihn nicht verhüllt. Aber auch Gerechtigkeit gegenüber dem Text, indem er ihn nicht missbraucht. Und auch Gerechtigkeit gegenüber dem Hörer, indem er diesen nicht manipuliert. Logischerweise ist das ein fast schon philosophischer und sehr hoher Maßstab. Aber ich glaube, dass der Beruf des Sprechers ohne einen solchen Maßstab gerade heute verarmt. Er wird dann zu einem bloßen Handwerk, was einfach so pragmatisch abgelassen wird. Aber ohne Ausdruck und ohne Verantwortung. Ich muss sagen, letztlich beides ist mir zu wenig. Deshalb, es lohnt sich sehr, diesen Satz ernst zu nehmen. Nämlich, ein Sprecher dient nicht zuerst sich selbst, sondern dem Sinn, dem Text und dem Menschen, der ihm zuhört. In diesem Satz steckt letztlich irgendwo eine ganze Lebenshaltung. Und zwar erinnert er daran, dass Sprechen nicht eine Aneignung, sondern eine Verantwortung ist. Und gerade dadurch gewinnt dieser Satz seine Größe. Und der eigentliche Rang eines Sprechers entsteht eben nicht dort, wo er vor allem sich selbst hörbar macht. Er entsteht dort, wo durch ihn etwas anderes, etwas Tieferes, etwas Menschliches erfahrbar und tragfähig werden kann. Und dies verändert alles. Der Ton wird charakteristischer, aber auch klarer, schlüssiger, weil er nicht mehr um diese Art von Bewunderung wirbt. Die Sprache wird kongruenter, weil wir mit den Gedanken nicht bei unseren egoistischen Nebeninteressen sind. Und auch die Interpretation wird immer reifer dadurch, weil sie nicht nach einer übertriebenen Darstellung sucht. Und Der Hörer fühlt sich ernster genommen. Ja. Und der Sprecher verliert nichts, wenn er dient. Er verliert nichts, wenn er dient. Er gewinnt vielmehr jene Form von Größe, die aus nur persönlicher Zurücknahme entstehen kann. Es ist nicht die kleine Zurücknahme oder Vorsicht aus Angst, sondern eine Zurücknahme aus Reife. Sie macht uns als Sprecher nicht unsicher, sondern glaubwürdig. Und an dieser Stelle wollen wir einmal stoppen, um das Ganze nicht zu überstrapazieren und noch Platz zu lassen für die kommende dritte Folge des Podcasts der Akademie für Sprechexzellenz. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin ausgehalten habt und da wart und zugehört habt und hoffentlich viel gelernt habt über diesen wundervollen Beruf des Sprechers. www.sprechexzellenz.de ist eure Seite für Kurse, für Podcast, Hörbuch, Erotisches in der Literatur. Mein Name ist Manuel Stöbel und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid beim Podcast Sprechexzellenz. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Kommentare habt, dann über die gewöhnlichen Kanäle oder eben über www.sprechexzellenz.de. Danke fürs Hören, danke fürs Dasein. Bis bald.